BRC-Geschäftsführer Jörg Förster hat ein klares Ziel vor Augen.
Der Kampf auf der Platte sorgt idealerweise für Spaß.
Jörg Förster hat auch eine klare Meinung über das Verhältnis zu Sponsoren.
Kurzfristige Überhitzung sorgt möglicherweise für ein gewisses Wärmegefühl, aber dann kann es auch sein, dass man plötzlich gehörig ins Frieren kommt.
Aber Jörg hat auch so ein Gefühl, was die kommende Saison betrifft.
Wenn es so langsam März, April wird, dann würde ich schon sagen, es stellen sich dann besondere Gefühle ein.
Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil's um mehr als Geld geht. Sparkasse.
Hallo zum BHC-Podcast. Heute zum Wochenende mit einer extra langen, quasi dreigeteilten Folge. Wir haben kurz die Stimmen zum Spiel, zum 24:20 Auftaktsieg der Löwen gegen den TuS Nettelstedt-Lübbecke. Dann sprechen wir mit BHC-Geschäftsführer Jörg Förster ausführlich. Voriges Mal gab es ja schon Trainer Sebastian Hinze mit den sportlichen Zielen, aber uns interessiert natürlich auch, wie es wirtschaftlich aussieht beim BHC, wie die weiteren Planungen sind. Und zu guter Letzt blicken wir noch auf das Heimspiel am Sonntag in Solingen in der Klingenhalle gegen den HSV Hamburg. Also Spannung, Spiel, Schokolade und natürlich Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts. Hi.
Hallo Thorsten.
Jawohl, ich bin Thorsten Kabitz von Radio RSG und jetzt legen wir los. Unangenehm hat Sebastian Hinze hier bei uns im letzten Podcast vor dem ersten Saisonspiel gegen den TuS Nettelstedt-Lübbecke gesagt und er sollte recht behalten, Tom. 24:20 hat der BHC zwar am Ende gewonnen, aber es wurde unangenehm. Gegen den hochmotivierten Aufsteiger haben die Löwen erst ein bisschen gebraucht, um in die Gänge zu kommen und dann in der Schlussphase auch noch die Kurve zu kriegen. Ne?
Ja, man kann es vielleicht so zusammenfassen, dass man sagt, aller Anfang ist schwer, denn ich finde schon, dass der BHC eine deutlich höhere individuelle Qualität eben auch hat als der TuS Nettelstedt-Lübbecke. Die natürlich mit Aufstiegseuphorie starten, aber ich dachte schon, ja, das wird der BRC schon gewinnen, wie er auch vor zwei Jahren er bei der HSG Nordhorn-Lingen, die damals Aufsteiger waren, da haben sie auch die Partie letztlich souverän für sich entschieden. Ich würde jetzt hier nicht von einem souveränen Erfolg sprechen, aber schon von einer sehr soliden Deckungsleistung, gerade in der zweiten Halbzeit, die Grundstein zum Sieg war, ohne dass man jetzt offensiv besonders geglänzt hätte. Tatsächlich, das Überzahlspiel war nicht besonders gut, aber es gab auch eben zwei herausragende individuelle Leistungen in Form von Fabian Gutbrot, 7 Tore und vor allem auch diese Tore mit Gewalt eben aus dem Rückraum, die jetzt nicht unbedingt eine große Vorbereitung hatten, hat er eben gemacht und seiner Mannschaft damit sehr geholfen. 7 Stück. Und ja, Christopher Rudek hatte so meine ich, 13 Paraden. Und das hat man auch gesehen. Der hat dann auch einige entscheidende weggenommen. Ja, und damit zusammengenommen hat der BRC das Spiel eben auch letztlich verdient und souverän gewonnen, auch wenn jetzt nicht alles Gold war. Gerade die erste Halbzeit, naja, da war es dann auch Anfang der zweiten Halbzeit, hatte man doch schon arge Probleme eben im Positionsangriff auch und man kam auch häufig mal nicht ins Tempospiel, beziehungsweise da hat Nettelstedt dann auch einen sehr, sehr guten Rückzug gehabt, sodass der BRC dann eben das Tempospiel abbrechen musste. Naja, aber okay, erstes Spiel, 4 Tore, Sieg. Auswärts bei einem Aufsteiger. Ich denke mal, Aufgabe erfüllt.
Rudelfunk. Wir haben die Stimmen zum ersten Saisonspiel der Löwen und die erste kommt von Jörg Förster.
Jörg Förster, war es ein Einstand nach Maß oder würdest du so weit nicht gehen?
Es war ein Auswärtssieg. Es war ein verdienter Auswärtssieg und es war ein Sieg, den wir vor allen Dingen dem zu verdanken haben, dass wir bei unserer Linie geblieben sind, im Deckungsbereich. Wir sind bei unserem System geblieben und dass Nettelstedt das nicht über 60 Minuten wird vorführen können, dieses laufintensive Spiel im Angriffsbereich, das war uns klar. Ja, wir haben das Spiel vor allen Dingen deswegen gewonnen, weil wir an diese Stärke geglaubt haben, in der Schlussphase noch zulegen zu können und der Gegner eben nicht.
Offensiv war schon noch ein bisschen Sand im Getriebe, oder?
Ja, es war nicht alles gut, das will ich auch gar nicht behaupten. Sicher haben wir schon deutlich besser Überzahl gespielt beispielsweise. Der eine oder andere Ketzer wird sagen, wohl kaum jemals schlechter, aber ich sage, es war sicherlich in vielen Bereichen so, dass wir da doch leichtfertig die Bälle weggeworfen haben, uns das Leben ein wenig schwerer gemacht haben, als es eigentlich notwendig gewesen wäre. Und wir haben zu dieser geschlossenen Mannschaftsleistung, die wir im Prinzip im gebundenen Spiel ja hatten, ja auch zwei herausragende Akteure gehabt mit Fabian Gutbrot und Christopher Rudek. Das ist dann auch in einem derartigen Spiel auch von großer Bedeutung.
Ist dann schon wichtig, wenn man vorne so ein bisschen spielerisch Probleme hat, auch naja, Tempospiel hin und wieder abbrechen muss, dass man jemanden hat, wie eben das in erwähnt, Fabian Gutbrot, naja, der das Ding halt wirklich auch mit aller Gewalt aufs Tor schleudern kann.
Ja, das war auch der große Unterschied zwischen den beiden Mannschaften heute. Die Nettelstädter hatten einfach diese Wurfkraft aus dem Rückraum nur sehr eingeschränkt mit Baumgartner, der allerdings dann auch das ein oder andere Mal gescheitert ist. Wir haben es mit David, wir haben es mit Gudi vor allem und das haben wir dann auch in die Waagschale geworfen.
Vielleicht ein Wort zur Stimmung, es waren nur 715, meine ich, hier. Trotzdem hat es sich angefühlt wie ein Bundesligaspiel.
Ja, absolut. Das, was Sebastian Hinze gesagt hatte, wenn 1500 da sind, fühlt sich das an wie 15.000 nach all dieser schlimmen Zeit, hat sich heute bewahrheitet. Es waren vielleicht 800 hier, aber es war trotzdem eine respektable Lautstärke und man konnte hier auch durchaus vom Heimvorteil sprechen von den Rängen.
Nichtsdestotrotz waren auch die wacker anfeuernden BHC-Fans deutlich hörbar.
Ja, ein herzliches Dankeschön dafür. Also das war hörbar von Beginn an, das war hörbar auch während des Spiels und nach dem Spiel hat sich das natürlich nochmal entladen und diejenigen, die die Reise hierhin eingetreten haben, die haben wirklich ihren Beitrag dazu geleistet, dass wir unser erstes Spiel erfolgreich bestreiten konnten.
Ja, Tom, die Frage, wie gehen die Fans damit um, dass volle Hallen wieder möglich sind, hat uns ja auch vorab schon beschäftigt. Was das auch für die finanziellen Planungen beim BAC zum Beispiel heißt, besprechen wir später noch ausführlich im Interview mit Jörg Föste. Wie hast du es aber selbst gestern Abend in Lübeck erlebt?
Nur 700 Zuschauer waren in der Halle, etwas mehr. Ich glaube, 703 oder sowas standen hinter offiziell auf der Liste. Das ist natürlich erstaunlich wenig. Die Halle fast kann 3000 Zuschauer fassen. Es sind allerdings ein paar Stehplätze dabei. Ich meine, man wollte 1600 Plätze verkaufen und da kam man nicht ansatzweise ran. Und da frage ich mich schon, ja, warum? Die steigen gerade auf. Da wird ja auch dann tatsächlich eine gewisse Euphorie dann eben auch sein im Umfeld. Aber es kommen trotzdem nur 700 Leute zum ersten Spiel. Naja, vielleicht liegt es daran, dass dort dann freiwillig die Maskenpflicht auferlegt wurde, eben am Platz, ja, trotz Registrierung der Zuschauer. Das ist ja nicht nötig. Da muss man sich schon fragen, wenn man jetzt sagt, ja, man braucht keine Maske eben am Platz, bleiben da vielleicht ein paar Zuschauer weg, die sich einfach nicht sicher fühlen, ist möglich. Oder bleiben mehr Zuschauer weg, weil man eben die Maske am Platz tragen muss. Aber 700 Zuschauer ist sicherlich keine besonders gute Kulisse. Dafür war die Stimmung umso besser. Ich fand es ganz extrem laut in dieser Halle. Aber da ist der BRC gut mit umgegangen, das kann man sagen.
Dass es gestern zwischendurch doch auch mal ruhig wurde in der Merkur Arena alias der Kreissporthalle Lübbecke, daran hatte Christopher Rudek auf jeden Fall im BRC-Tor großen Anteil. Nachdem die letzte Saison für ihn ja nicht immer so lief wie erhofft, war das auf jeden Fall ein Start nach Maß für den Torhüter. Aber auch von ihm gab es nachher im Interview mit Tom durchaus ein paar selbstkritische Töne.
Christopher Rudek, 24-20. Hartes Stück Arbeit, hat man zwischendurch gedacht.
Ja, war es auch. Also erst am Ende packen wir ein paar Tore zwischen, dass man 5 Minuten Verschluss, glaube ich, weiß, wer das Spiel gewinnt. Aber bis dahin ist es echt spitz auf Knopf. Wir tun uns, glaube ich, in Überzahl ein bisschen zu schwer, um es deutlicher zu gestalten. Und von der Abwehr her war das top. Und wir müssen dann vorne Nettelstedt für die harte Abwehr, die sie spielen, ein bisschen besser bestrafen in Überzahl.
Abwehr eigentlich auch erste Halbzeit schon, oder? War auch schon okay mindestens.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde erste Viertelstunde zu viel über den Kreis, aber das ist okay, wenn wir aggressiv gegen die Rückraumspieler decken wollen. Das kriegen wir über das Spiel dann immer besser geschlossen. Von daher nehmen wir das gerne, die ersten 15 Minuten, die paar Abschlüsse über den Kreis. Und ab da, finde ich, kriegen wir immer gute Abschlüsse im Gameplan, auch wo wir im Tor wissen, wo der Ball vermutlich hinkommt. Und dann funktioniert das schon sehr, sehr gut.
Hast du also nur deshalb gehalten?
Ja, auch. Naja, muss man wirklich sagen, dass es heute der Gameplan wirklich aufgegangen ist. Also dass gefühlt jeder Schuss aus dem Rückraum dahin kam, wo wir ihn erwartet haben. Und dann kriegst du auch den Fokus für den Ball und hältst vielleicht die 2, 3 anderen dann auch noch, weil du einfach mehr Ruhe hast, weil man schon ein paar Paraden auf dem Konto hat.
Jetzt war es so, ich habe das Gefühl, Erne im Angriff eigentlich, ja, vielleicht auch in der zweiten Halbzeit, lief es eigentlich nie so rund. Und vor allem hat es Nettelstedt gut hingekriegt, euer Tempospiel auch zu unterbinden, dass ihr es immer wieder abbrechen musstet.
Ja, ich finde unser Angriffsspiel nicht so schlecht. Also wir holen ja viele Zeitstrafen, also da gehen wir schon drauf. Und Nettelstedt hat halt die Chance, als Aufsteiger zu Hause hart zu verteidigen. Und ich glaube, der Bruch kommt dann immer, weil wir in Überzahl nicht so den richtigen Rhythmus haben. Und da klare Torchancen nicht rausspielen, sondern viele technische Fehler machen oder dann schwierige Wurfsituationen uns nur arbeiten. Und dadurch kommen wir nie so richtig in den Flow. Aber trotzdem, finde ich, bleiben wir sehr, sehr souverän in der Abwehr. Und wenn wir so eine Abwehr stellen, dann ist es wirklich schwer für einen Aufsteiger zu schlagen.
War dann aber auch viel individuelle Qualität im Spiel. Gerade Fabian Gutbrot hat dann ja auch die sogenannten einfachen Tore gemacht.
Ja, auf jeden Fall. Aber so ehrlich müssen wir dann auch sein, dass wir einfach qualitativ auch besser besetzt sind und dann diese Situation nehmen müssen. Und dann ist es gut, dass Fabian die Verantwortung nimmt, trifft. Und dann brauchen wir nicht viel mehr spielen, als ihn in die Situation zu bringen. Und dann darauf hoffen, dass er trifft.
Jetzt kommt am Sonntag Hamburg, der nächste Aufsteiger. Von Experten doch noch stärker eben eingeschätzt als der TuS in Lübeck. Siehst du das auch so? Was müsst ihr da noch besser machen gegen die?
Ja, ich habe gestern eine Konferenz gesehen und nur ein bisschen was von Hamburg. Sie haben erfahrene Spieler und ich glaube, Tessier ist gerade sehr, sehr unangenehm, weil er sehr, sehr schnell ist. Und wenn man dann seine Bewegung noch nicht so kennt, ist das sicherlich schwierig. Aber wir werden uns das auf Video angucken und dann einen Plan arbeiten. Und ich denke, wenn wir so verteidigen, dann werden wir auch dieses Spiel gewinnen.
Perfekt, danke.
Gerne.
Löwenzeit. Der ausführliche Ausblick aufs Hamburg-Spiel dann gleich noch hier. Vorher der Schwerpunkt dieser Löwenzeit, sozusagen der geschäftliche Teil. Wir haben zum Saisonstart mit Geschäftsführer Jörg Föste über die wirtschaftliche Lage, über die Pläne und Entwicklungen, über geklärte Personalien, aber auch noch offene Punkte gesprochen. Aufgezeichnet haben wir dieses Gespräch bereits am Montag dieser Woche, 6. September. Da es eher so der Blick aufs große Ganze ist, hat es an Aktualität aber inzwischen nichts verloren. Und meine erste Frage an Jörg Föste war, was diese Saison denn eigentlich so besonders für den BRC macht, so besonders spannend, wo doch eigentlich vieles planbarer und die Mannschaft auch fast unverändert ist.
Das ist alles komplett richtig. Wir haben eine Saison vor uns, die wir wieder mit Zuschauern spielen können. Das macht sie besonders. Und nach unserer Wahrnehmung ist auch die Liga so stark wie noch nie. Das ist auch eine Besonderheit. Also wenn man auf die Kaderstärke der jeweiligen Mannschaften schaut, dann kann man sicher mit großer Wahrscheinlichkeit sagen, dass es kein einziges leichtes Spiel geben wird in dieser Liga. Darüber hinaus sind die beiden Aufsteiger auch nach meiner Auffassung deutlich besser besetzt als die Aufsteiger im vergangenen Jahr. Insofern also die Dichte in der Qualität der Liga, die Dichte der Qualität der Kader, das beides garantiert zunächst einmal sportliche Qualität natürlich, aber macht jedes Bundesligaspiel auch zu einem besonderen Ereignis.
Und dennoch so ein bisschen Blackbox, weil man auch nicht so wirklich weiß, wie jetzt alle aus dieser Zeit rauskommen, oder?
Ganz recht. Für ganz viele Vereine in diesem Teilnehmerfeld gilt auch das, was für uns gilt, nämlich idealerweise gut in die Saison starten, eine Punkteausbeute hinzulegen in den ersten 5, 6 Spielen, die schon mal einem gewissen Polster gleichkommt und das Allerwichtigste in diesen Spielen halt Selbstbewusstsein tanken, Glauben an die eigene Stärke und das trägt weit, wie wir aus der Vergangenheit ja wissen.
Aus wirtschaftlicher Sicht ist es ja sicherlich auch interessant, ob das die Zuschauer zurückkommen können. Wie wichtig ist das denn im Finanzplan des BHC für diese Saison, mit Zuschauern planen zu können?
Also für uns ist es zunächst einmal aus emotionaler Sicht unglaublich wichtig, dass wir jetzt diese Phase überbrücken konnten. Wir hatten große Sorge, dass die 15 Monate, die jetzt ins Land gegangen sind, ohne nennenswerte Zuschaueraufkommen, dass das noch ausgedehnt werden würde. Und das wäre für unsere Sportart, nicht nur für den Bergischen HC, tatsächlich zu einer echten Bewährungsprobe geworden. Man darf ja nicht vergessen, dass es auch eine gewisse Entwöhnung gibt. Wir haben jetzt Anfang März 2020 das letzte Mal vor halbwegs ausverkauften Rängen gespielt. Also diese Phase noch weiter auszudehnen, wäre gefährlich geworden für meine Begriffe. Emotional ist es wichtig, das wird man schon im ersten Heimspiel am Sonntag gegen Hamburg in der Klingenhalle wahrnehmen. Für die Spieler ist ein Rückhalt von den Rängen von elementarer Bedeutung. Also das lässt sich nicht eine ganze Saison mit Eigenmotivation herstellen, was man an Resonanz von den Rängen bekommt. Also das ist das Allerwichtigste, die Emotion. Kaufmännisch betrachtet ist jeder Zuschauer mehr natürlich gut, Aber das muss ich schon ganz klar sagen, ist für uns die absolut sekundäre Betrachtung zum gegenwärtigen Zeitpunkt jedenfalls.
Du hast mich ja ehrlich gesagt schon während der Corona-Zeit ein, zweimal beeindruckt, speziell was deine Prognosen betrifft. Ich meine, es war so im Juni 2020, vielleicht auch einen Tick später, auf jeden Fall im Sommer, da haben wir hier gesessen, das war noch weit vor dem Saisonstart, in die ja letzte ja komplett durch Corona beeinflusste Spielzeit, dass du gesagt hast, dass du dir gut vorstellen kannst, dass die Saison komplett ohne Publikum, also dass eine reine Mediensaison werden könnte, dass du dir das vorstellen kannst. Das hat mich doch schon irritiert damals, diese Prognose. Und es ist ja ungefähr so eingetreten. Es war vielleicht nicht ganz so dramatisch, aber schon fast so dramatisch. Was ist denn jetzt deine Prognose für dieses Jahr? Kriegt man das jetzt auch dann so durch? Also dass das jetzt, es gibt ja noch Einschränkungen in manchen Bundesländern, in NRW ist es relativ gering. Oder rechnest du auch nochmal mit einem Rückschlag?
Naja, der seinerzeit geäußerten Prognose waren ja zwei Dinge zugrunde gelegt. Zum einen die medizinische Überlegung, die von den jeweiligen Spezialisten in diesem Land und auch weltweit geäußert worden ist, und die politische Einschätzung. Beides zusammengenommen ließ keinen anderen Schluss zu, als dass die Vorsichtsmaßnahmen so weit ausgedehnt werden würden, dass man eine Saison nur als reine Mediensaison betrachten müsste. Und darauf haben wir dann auch unsere kaufmännische Überlegungen fußen lassen. Jetzt ist es so, dass die entscheidenden Prognosen in medizinischer Hinsicht davon ausgehen, dass eine Impfsituation, die zufriedenstellend zu nennen ist, spätestens im Frühjahr, in Deutschland zumindest, dargestellt werden kann. Wenn das zutrifft, dann bin ich davon überzeugt, dass wir mit Zuschauern die gesamte Saison überspielen werden. Und das ist natürlich auch der große Wunsch aller. Allerdings muss man immer auch berücksichtigen, wir leben in Deutschland zwar in einem Territorium, aber das ist nicht die gesamte Welt. Wir haben andere Länder, wir haben Reiserückkehrer, wir haben Situationen, die auch signalisieren, dass wir vielleicht noch eine dritte Impfe brauchen. Unter dem Strich aber kann man sagen, wir brauchen jetzt einfach noch mehr Impfbereitschaft, um uns allen diese Sorgen aus dem Kopf zu zerstreuen.
War es dir besonders wichtig, dass alle im Umfeld der Mannschaft und die Mannschaft auch selber geimpft ist?
Ja, das war auch gar nicht so schwer herzustellen. Die Mannschaft war ja 2 Wochen in Quarantäne und dann nochmal 1 Woche in Quarantäne. Wer das mitgemacht hat, der ist beim nächsten Impfen der Erste. Also insofern war das leicht, dass alle sehr, sehr zeitnah und sehr hurtig auch die zweite Impfe bekommen haben. Und daher sind wir momentan in einer sehr komfortablen Situation, dass wir zumindest für uns Vorsichtsmaßnahmen relativ weit zurückfahren können. Allerdings der Umgang mit Nicht-Geimpften und Nicht-Getesteten ist für uns jetzt ein Tabu. Das werden wir nicht machen. Das ist uns viel zu riskant. Und deswegen machen wir auch unsere Schulaktivitäten noch nicht. Wir machen noch keine Partnerveranstaltungen, weil wir einfach nicht sicherstellen können, dass wir da im gesicherten Raum sind. Also es gibt für uns noch Einschränkungen, die allerdings selbst auferlegt sind und nur zum Teil dem Arbeitsschutz zuzuordnen sind.
Die Klingenhalle, wie auch alle anderen Hallen, die der BRC bespielt, na, bis auf den PSD, ich hoffe, es wird so gesprochen, Bank Dome in Düsseldorf, können ja komplett gefüllt werden, also zumindest die beiden Hallen im Bergischen Land. Wie schätzt du denn die Situation im Zuschauer- und Fanbereich ein? Ist da noch Zurückhaltung da, dass man sich Sorgen macht, naja, jetzt eben eine Halle zu betreten, trotz Impfung, trotz 3G-Pflicht und so weiter? Oder vielleicht auch eine Zurückhaltung aufgrund des höheren administrativen Aufwands, nicht nur für den BRC, der jeden Zuschauer registrieren muss, es ist ja auch für Zuschauer aufwendiger, sich eben zu registrieren, anstatt mal eben an eine Kasse zu gehen oder sowas.
Ja, ganz recht. Also der Aufwand ist natürlich da. Ob er jetzt unangemessen groß ist oder nicht. Also die Arbeit läuft ja vor allen Dingen hier beim BRC zusammen. Und beim BRC, Andrea Tschichi und ihr Team machen einen tollen Job, ist deutlich mehr zu tun als sonst. Für den Einzelnen ist das nicht so sonderlich schwierig, sich für das Spiel anzumelden. Und die meisten, die Tickets haben, die als Jahrestickets definiert sind, die werden auch kommen. Die werden sich registrieren lassen und dann auch die Tickets ja per Mail zugesendet bekommen. Gegebenenfalls sogar abholen in ausgedruckter Form. Auch das ist möglich. Ich rechne damit, dass wir am Sonntag in der Klingenhalle eine sehr, sehr stimmungsvolle Atmosphäre haben werden. Und dafür tun wir das alles. Dafür haben wir gekämpft, damit die Zuschauer in die Halle kommen, damit wir wieder dieses typische Bundesliga-Feeling, wie wir es ja gewohnt sind, herstellen können. Und ich freue mich unbändig auf das Spiel gegen Toto Jansen und seine Truppe.
Journalisten lieben Zahlen sowieso. Fans schauen natürlich auch schon mal drauf. Jetzt habt ihr gesagt, Etatzahlen gibt es so nicht an der Stelle. Warum?
Naja, es ist ein Teil der Prognosestellung. Wir haben ja im März 2020 zum ersten Mal diese besondere Pandemie-Situation gehabt. Und da war das Geschäftsjahr 2020 ja noch gar nicht beendet. Wir haben schon da absehen können, dass man wenig absehen kann. Nämlich wie wird das mit den Ausgleichszahlungen des Staates, wie wird das mit den Verhaltensweisen, die Fans und die Partner an den Tag legen, wie wird das mit der Bereitschaft Einzelner auf Zuwendungen zu verzichten, wie können gewisse Sparmodelle, die notwendigerweise dann in Kraft gesetzt worden sind, auch zur Wirksamkeit gebracht werden. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben damals beschlossen, wir werden wohl in der Pandemie- und Nachfolgepandemiezeit den Zeitraum eines Jahresabschlusses auf 3 Jahre ausdehnen müssen, weil die Folgen und die jeweiligen besonderen Konstellationen einfach nicht auf ein einziges Geschäftsjahr herunterzubrechen sind. Und das hat sich genau bewahrheitet. Die Situation ist jetzt auch noch immer so, dass in der Saison 21/22 immer noch Folgen der Pandemie in den Büchern stehen werden. Und erst am 30.06.22 können wir dann sagen, wie die vergangenen 3 Jahre gelaufen sind. Dann werden wir es aber auch verlässlich und transparent, wie man es von uns gewohnt ist, auch tun.
Ihr lebt stark auch von der Wirtschaft, von Unternehmen hier in der Region, die euch sponsern, die euch unterstützen, die nun auch aber ganz unterschiedlich durch diese Zeit gegangen sind. Habt ihr da Konstanz, was die Sponsoreneinnahmen angeht?
Ja, haben wir. Wir haben eine ganz verlässliche Partnerstruktur, die jetzt auch noch breiter geworden ist denn je. Es sind also doch einige auch namhafte dazugekommen. Andere mussten ihr Engagement etwas drosseln, etwas zurückfahren, aber nicht komplett auf Null stellen. Uns ist immer wichtig, dass Partnerschaften langfristig angelegt sind. Und wenn ich eins markant sagen kann, der Bergische HC geht sehr stabil in dieses letzte Drittel der Pandemiebilanzen hinein.
Du sprachst eben einmal kurz von Entwöhnung, die ja zu befürchten ist, wenn man jetzt noch länger ohne Zuschauer spielen würde. Befürchtest du das auch jetzt schon durch die 1,5 Jahre, die man ja jetzt nicht in die Halle konnte, dass Leute also auch wieder motiviert werden müssen, in die Halle zu kommen, um Live-Sport zu erleben, dass sie sich vielleicht zu sehr an die heimische Couch gewöhnt haben, von dem man ja bequem über Sky dann eben auch den BRC gucken kann?
Naja, ich glaube nicht, dass man das pauschal so sagen kann, dass wir Sorgen haben und dass wir gegebenenfalls dann immer wieder gegensteuern. Das liegt ja in der DNA des Bergischen HC. Wir machen uns ja über vieles Gedanken. Das muss auch so sein. Das ist ja unser Verantwortungsgebiet. Es wird den einen oder anderen geben, der sich zurückhält. Das stimmt. Wir glauben aber, dass diese sportliche Qualität und diese Sogkraft, die von der Handball-Bundesliga ausgeht, zumindest mittelfristig dazu führen wird, dass noch mehr Menschen in die Halle gezogen werden. Ob das jetzt ganz kurzfristig eintritt, kann man durchaus bezweifeln, mit Fug und Recht auch bezweifeln. Meine Prognose ist aber, diese Liga ist so stark, die Spiele sind so aufregend und so fast nervenzermürbend, das lässt sich jetzt schon absehen. Also es werden viele Spiele sehr knapp ausgehen und auf den letzten Meter erst entschieden werden. Also die Faszination, die von der Handball-Bundesliga ausgehen wird, wird für volle Hallen sorgen.
Spannend ist natürlich, wie die Saison verläuft. Vieles hängt vom Start ab, wie der Bergische HC reinkommt. Und werden Sie auch erwähnen, es gibt nur zwei Zugänge mit Emil Hansson und Simon Schönningsen. Was aber jetzt schon feststeht, sind ja die Weichenstellungen für das Jahr danach, wo ich jetzt sagen würde, wow, das ist ja noch, also aus meiner Sicht, das ist ja noch viel spannender. Was passiert in der Saison danach mit Jamal Nagy? Hat er bei RC einen neuen Trainer. Dann kommt Tim Notdurft, ein neuer Außenspieler, der eine überragende Saison 2021 gespielt hat bei HBW Baarling. Dann kommt der Nachfolger von Max Dari am Kreis, Frederik Ladefoget. Ich hoffe, ich spreche das auch richtig aus. Wie euphorisiert bist du denn bei diesem langfristigen Blick? Fangen wir mal erstmal sportlich an, bevor wir dann noch auf den wirtschaftlichen Teil kommen, der auch sehr interessant ist.
Ja, das ist jetzt ein Themengebiet, was natürlich uns hier zuvorderst beschäftigt, was du gerade skizziert hast, nämlich Langfristplanung des Kaders und langfristige Aufstellung des Clubs. Kommen wir einmal zur grundsätzlichen Ausrichtung des Bergischen HC im sportlichen Bereich. Kampf ist das Erste. Der Kampf auf der Platte sorgt idealerweise für Spaß. So, wenn dieser Kampf nicht belohnt wird oder wenn man den Kampf nicht annimmt, respektive ihn nicht ausstrahlt, weiß unsere Mannschaft immer, das führt jetzt nicht zum Spaß, sondern zum Stress. Und Stress braucht kein Mensch. Unser Kader sowieso nicht. Das bedeutet also, wir müssen jedem Spiel den Kampf annehmen und idealerweise, meinetwegen sogar 55 Minuten lang, den Gegner sich an diesem Kampf abarbeiten lassen. Das ist das, was den Bergischen HC auszeichnet. Kampf um jeden Meter, Terroir verteidigen, hinten schnelle Beine haben, waches Auge haben und dann in die Konter laufen. So, das ist unsere Idee. Und wenn wir das alles ideal umsetzen, was wir an Abwehrqualität in unserem Kader haben, gepaart mit idealerweise gut aufgelegten Torhütern, dann haben wir gute Chancen in dieser Liga. Dann müssen wir uns auch nicht verstecken. So, und da diese Philosophie einmal feststeht, ist das jetzt mal generell so, dass wir alle Personalentscheidungen auch darauf ausrichten. Und die Personalentscheidungen, die getroffen worden sind, sind in drei Bereichen. Arbeiten wir das ab. Jamal ist ab 1.7.22 Trainer des Bergischen HC. Wir haben uns mit Sebastian und mit Jamal darauf verständigt, dass wir jetzt über Sebastian Hinze sprechen und ab 1.7.22 über Jamal Nagy. Das halten wir auch so bei und das kann auch bis zum 30.6.22 jeder von uns genauso erwarten. Punkt 2, Tim Notdurft. Ein Linksaußen, der uns deutlich mehr Möglichkeiten geben wird, als die wir bis jetzt in den 15 Jahren des Bestehens des Bergischen HC auf dieser Position hatten. Er ist viel größer, hat viel mehr Reichweite, kann viel mehr hineinspringen, ist in der Deckung dazu in der Lage, Bälle zu gewinnen, ist in der 5-1-Deckung auf der Spitze einsetzbar. Also in jedem Fall ein Gewinn. Fred Ladefoget ist ein klassischer Abwehrspieler, der jetzt auch beim Auftakt der dänischen Liga, beim Sensationssieg seiner Truppe Sonderjücke gegen Aalborg auch sehr überzeugt hat, nicht nur im Deckungsbereich, sondern auch mit 5 erzielten Toren vorne. Das ist auch ein Spieler, den wir sehr früh gesehen haben und so ein Klassiker, das hatten wir bei Max Daria auch schon so ähnlich und bei Linus Arneson auch, dass diese Qualitäten dann anderen auch irgendwann nicht verborgen bleiben, wir aber schon zugeschlagen haben. Und das ist auch eine Philosophie des Bergischen HC auf dem Transfermarkt. Wir müssen halt schneller sein als manch anderer. Ich bin davon überzeugt, dass Fred ein Riesengewinn sein wird, nicht nur sportlich, sondern auch menschlich.
Er tritt natürlich auch in große Fußstapfen, wenn er Max Dari ersetzt.
Naja, er ist ein komplett anderer Spieler. Deswegen ist das so sportlich keine richtige Bezeichnung, Fußstapfen. Während Max ja hinten seine 2 Meter mit 2 Meter vorne, 2 Meter zur Seite, mit allem, was er hat, verteidigt und mit viel Laufarbeit und ackert wie ein Pferd. Um das hinzubekommen, ist Fred natürlich von der Physiognomie her begünstigter. Er ist viel größer, hat größere Reichweite, hat auch eine andere physische Präsenz, kann also auch, wenn er heraustritt, durchaus mit Körperlichkeit glänzen und muss nicht alles weglaufen und ablaufen. Also insofern ist es ein komplett anderer Abwehrspieler, der uns aber viel Freude machen wird.
Steht zeitnah noch eine schicke Verpflichtung für diese Saison 22/23 an?
Zeitnah nicht.
Ich hatte schon angekündigt, im wirtschaftlichen Bereich gibt es ja auch, ich möchte es mal so nennen, eine Veränderung. Der Gesellschafterkreis vom BRC war ja immer schon sehr namhaft besetzt. Jetzt ist mit Mirko Novakovic jemand dazugekommen, der nun extrem erfolgreiche Unternehmerkarriere im IT-Bereich gemacht hat. Codecentric Gründer unter anderem und hat, ich glaube, ist aus seinen Unternehmen jeweils ausgestiegen mit einem unfassbar hohen Gewinn. Kannst du vielleicht erstmal kurz skizzieren, was versprecht ihr euch davon, ihn in den Gesellschafterkreis aufgenommen haben zu können?
Also Mirko ist ein Gewinn. Das steht schon fest, bevor er überhaupt so richtig bei uns Fuß gefasst hat. Er ist einer der erfolgreichsten, wenn nicht der erfolgreichste Unternehmer im Bergischen Land in den vergangenen Jahren, wenn man die digitale Welt einmal zugrunde legt in dieser Betrachtung. Das ist das eine. Ich kenne ihn jetzt mittlerweile seit 15 Jahren, habe alles verfolgt, was er macht, habe auch die Art und Weise verfolgt, wie er agiert. Und diese Agilität, die er an den Tag legt, die tut uns auch sehr gut im Gesellschafterkreis des Bergischen HC. Dazu seine digitale Stärke, die ja nun komplett unstrittig sein dürfte. Und auch seine Vertriebsstärke werden uns gut zu Gesicht stehen. Wir haben in den ersten Gesprächen schon sehr schnell festgestellt, dass er ja diese unverzichtbaren Qualitäten der Zukunftsgestaltung geradezu verkörpert. Und insofern ist das für uns ein großer Wurf, dass Mirko jetzt dabei ist. Im Übrigen sind ja die Gesellschafter des Bergischen HC allesamt Unternehmer, sodass also zunächst mal der unternehmerische Gedanke ja die Wege des Bergischen HC ebnet. Und da ist Mirko jetzt ein prominenter Zugang.
Gibt es was Konkretes, was wo du sagst, dass das sollte sich jetzt auch in Zukunft beim BRC ändern, also wo eben Mirko Novakovic helfen kann? Gibt es da ein konkretes Projekt, was da jetzt gerade angegangen wird?
Eins können wir sagen, wir haben den Faden aufgenommen und ich bin auch davon überzeugt, dass diese Präsenz von Mirko Novakovic für eine neue Strategie, zumindest für einen neuen Kanal sorgen wird. Konkreter kann man das und sollte man das jetzt auch nicht benennen. An Ergebnissen muss man sich in der Prognose immer messen lassen und das ist ja nicht nötig.
Es ist aber jetzt auszuschließen, dass der BRC plötzlich sagt, okay, wir nehmen jetzt einfach mal ein paar Millionen in die Hand und stellen uns mal eben so einen Kader zusammen, keine Ahnung, der dann unter die Top 4 kommen soll oder sowas, indem man, also sowas in dieser Richtung, das ist nicht das, was man sich von Mirko Novakovic verspricht.
Kurzfristige Überhitzung sorgt möglicherweise für ein gewisses Wärmegefühl, aber dann kann es auch sein, dass wenn die Glut weg ist, man plötzlich gehörig ins Frieren kommt. Das ist nun mal im Sport sehr oft so und wir haben so viele Beispiele gesehen, die uns lehren, dass wir unseren Weg, so wie wir ihn gehen, weitergehen sollten. Und wir werden das auch genauso tun. Es ist so, dass wir sehr zufrieden sind mit unserer Entwicklung. Wir haben uns in den vergangenen 3-4 Jahren etabliert. Wir haben die Kaderqualität verbessern können, die Breite im Kader verbessern können. Wir haben ein eigenes Leistungszentrum beziehen können. Wir haben ein eigenes Athletikstudio selbst bezahlt hingestellt. Wir haben eine eigene Physiotherapie ebenfalls selbst bezahlt hingestellt. Das alles binnen der letzten 24 Monate. Und diese Infrastruktur ist es, die für uns von großer Bedeutung ist, dass dann auch noch talentiertere Spieler den Weg zum Bergischen HC finden können und oder unsere Spieler sich entsprechend entwickeln können, dass sie zu Topspielern reifen, das ist selbstverständlich beabsichtigt. Das hat aber nicht so sehr viel mit dem schnöden Mammon zu tun, sondern es hat mit einer gesunden und ruhigen Entwicklung zu tun.
Und es ist vielleicht auch eine Lehre der Vergangenheit beim BHC, dass man auf keinen Fall zurück möchte in so etwas wie Mäzenatentum, denn es könnte ja mal so gewesen sein, vor 10 Jahren vielleicht.
Also wenn es jetzt konkret auf Mirko Novakovic zurückzuführen ist, diese Frage stellen, wir haben gemeinsam viele Vorgespräche geführt hinsichtlich dieses Engagements, aber kein einziges Mal haben wir auch nur über einen Cent gesprochen. Also damit das jetzt auch ein für alle Male jeder weiß. Das Zweite ist selbstverständlich, Mäzenatentum ist für uns der Teufel in Sponsorgestalt. Also das wollen wir nicht, das wollen wir in keinem Fall, weil Mäzenatentum auch Abhängigkeit ist. Und genau das wollen wir nicht, sondern wir wollen unseren Weg schon komplett selbstverantwortlich beschreiten und auch niemandem Rechenschaft ablegen müssen.
Aber vielleicht gibt es zumindest in den nächsten paar mehr Elektroladesäulen an der Klingenhalle. Ich komme ja apropos Klingenhalle noch aus einer mentalen 1815-Welt, was den Handball angeht. Jetzt haben wir uns schon an neue Zeiten gewöhnt. 19.05 Uhr, um es auch an dieser Stelle nochmal zu erklären, das Fernsehen ist schuld, Jörg, an dieser neuen Anwurfzeit. 19.05 Uhr.
Das Fernsehen ist verantwortlich.
So, ich bin so wollte ich sagen.
Weit weg von Dostojewski hier an der Stelle. Wir haben die Situation bei Sky gesehen, dass dieser Vorlauf eine halbe Stunde als zu lang erachtet worden ist, der ja normalerweise Donnerstag von 18.30 bis 19 Uhr ging. Man hat bei Sky dann beschlossen, das auf 20 Minuten zu dampfen, also 10 Minuten zu reduzieren. Und ist dann mit den Vorprogrammen in eine Situation gekommen, dass man um 18.45 beginnen möchte. Das ist deswegen die krumme Zeit, die etwas schwer nachvollziehbar zu sein scheint, aber das ist halt senderbedingt.
Wir werden es schaffen. Jetzt sind Sebastian Hinze und du und zwei ähnlich ihre Emotionen stets nach außen tragende Menschen. Nein, wir haben von Sebastian schon gehört, auf die Frage natürlich, wie ist das jetzt so letzte Saison? Er macht halt seinen Job, was soll er auch anderes sagen? Trotzdem, wenn du den noch so lange kennst, ist irgendwas anders oder macht der wirklich einfach nur seinen Job?
Es wird ein besonderes Jahr, da sage ich einen anderen Satz, als Sebastian ihn sagen würde. Es wird ein besonderes Jahr, weil eben dieses letzte Jahr bleibt. Dennoch ist es ja eine prägende Zeit. Sebastian hat ja in diesem Club von Beginn an eine bedeutende Rolle gespielt. Und es ist so, dass er vermutlich mehr Recht hat als ich, dass man die gesamte Zeit sehen muss und dass man da auch von einer Ära von besonderem Ausmaß sprechen muss. Dennoch glaube ich, dass dieses letzte Jahr durchaus ein besonderes ist, weil ja auch viel dann emotional mit hineinspielt, wenn das Auseinandergehen näher rückt. Also man merkt ja dann schon, gut, jetzt sind es halt nur noch 7 Spiele und dann wird der Verein gewechselt und wie ich die Lage einschätze, wird das schon ein besonders emotionales Jahr.
Aber er wird schon, ich meine, dafür ist er ehrgeizig genug, der wird seinen Job hier gut, der wird mit einem guten Eindruck, mit dem bestmöglichen Eindruck gehen wollen.
Ja, sicher. Ohne Zweifel wird das so sein. Ich sehe ja die Trainingsarbeit auch und den Umgang mit der Mannschaft. Wir haben gut daran getan, das Thema komplett auszublenden und sowohl intern wie auch extern darzustellen, dass wir halt jetzt ein weiteres Jahr vor uns haben. Und unter dem Strich, wenn man die Emotionen wegblendet, ist das ja auch so. Wir müssen uns gewissenhaft auf jedes Spiel vorbereiten. Wir müssen mit allen Dingen, die positiv wie negativ laufen, umgehen. Und sobald die Saison losgeht, ist man da auch wieder komplett im Tunnel. Also das ist auch klar, das gehört auch zur Wahrheit. Aber nochmal, wenn es so langsam März, April wird, dann würde ich schon sagen, es stellen sich dann besondere Gefühle ein.
Jetzt stehen erstmal die ersten Spiele, auch ein Wiedersehen mit alten Bekannten. Du hast es schon erwähnt, Thorsten Toto Jansen steht vor der Tür in Anführungszeichen. Seppel, du, wir sprechen viel zu selten in diesem Podcast oder haben es in der Vergangenheit getan über Bücher. Heute will ich es einmal tun. Es erscheint demnächst ein Buch, das auch den einen oder anderen in der Handballwelt interessieren wird. Bob Hanning, ich weiß, er hat das selbst geschrieben, hat veröffentlicht ein Buch unter seinem Namen. Weißt du schon, ob du irgendwie drin gewürdigt wirst? Wirst du drin auftauchen?
Keine Ahnung. Und ich muss ehrlich sagen, es ist mir auch vollkommen wurscht.
Okay, wir sichern dir auf jeden Fall dauerhaft einen Platz in diesem Podcast. Jörg Fest, wir freuen uns auf eine tolle Saison.
Ja, danke schön. Alles Gute. Danke. Ciao.
Für die Leseratten und Handballfans sei noch erwähnt, Hanning macht Handball. Geheimnisse aus dem Innersten eines faszinierenden Sports. So heißt das Gesamtwerk des ehemaligen SG Solingen-Trainers und noch amtierenden DRB-Vizepräsidenten Bob Hanning. Am 1. Oktober erscheint es, kann schon vorbestellt werden. Vielleicht ist es auch ein Modestyling-Ratgeber, ich weiß es nicht. Wir sind gespannt. Zurück zum Ernst der Sache, denn jetzt geht der Blick auf Sonntag 16 Uhr in der Solinger Klingenhalle. Das erste Heimspiel der Saison für den BHC gegen den zweiten Aufsteiger, den HSV Hamburg. Der trainiert wird von Thorsten Toto Jansen, einem der als Spieler just in der Hanning-Ära hier in der Region groß geworden ist. Aber es ist nicht nur sein Comeback in die Klingenhalle, Tom, das diese Begegnung spannend macht.
Der HSV wird sehr hoch gehandelt. Ich finde sogar, teilweise wird er ein bisschen überschätzt. In Anführungszeichen nur, weil da jetzt etablierte Spieler wie Manuel Späth und Johannes Bitter sind. Das macht sie ja nicht direkt zu einem Team, was irgendwie dann im Mittelfeld landen wird. Ich glaube schon, dass sie der bessere Aufsteiger sind. Für mich ist Nettelstedt der absolute Außenseiter der Liga, bei dem der BHC jetzt gerade gewonnen hat. Hamburg ist nicht ganz so sehr Außenseiter, aber trotzdem gehört Hamburg auch für mich zu den Abstiegskandidaten. Aber die können es auf jeden Fall schaffen. Das kann man schon sagen. Hat im ersten Spiel haben sie jetzt knapp verloren gegen Göpping. Da war natürlich auch eine Menge Euphorie im Spiel. Und ein Spieler, den die haben im Rückraum, Live Tissier, ich hoffe, ich spreche das richtig, hat dann 9 Tore gemacht. Das wird natürlich ganz interessant, wie der BRC sich dann auch gegen den schlagen wird. Also ja, ich bin sehr gespannt, wie das ausgeht und tippe erneut auf einen souveränen BRC-Sieg 28-22.
Das heißt aber, Moment, wenn ich kurz dazwischen darf, du tippst nochmal dasselbe wie fürs Nettelstedt-Spiel.
Ja, wir waren jetzt eigentlich näher dran. Ich habe 6 Tore getippt, glaube ich, 28-22. Du hattest 1 Tor Abstand getippt. Es waren am Ende 4. Das heißt, ich bin näher ran. Habe ich ja gegen dich das Tippspiel schon mal gewonnen. Herrlich.
Jo, aber pass auf, wenn du dir das schön rechnest, halte ich jetzt auch einfach an meinem Tipp vom letzten Mal fest und sage wieder 26-25, diesmal für den BRC gegen Hamburg. Aber mindestens genauso spannend wie das Ergebnis wird vorher zumindest die Frage, wie viele Zuschauer jetzt tatsächlich in die Klingenhalle kommen.
Der BRC setzt ja auf die 3G-Regel. Tickets nur online zu erwerben, keine Abendkasse. Das macht, glaube ich, kein Handball-Bundesligist. Wird natürlich auch spannend, wie viele es dann am Ende sein werden. Und für mich ist alles ab 1500 Zuschauer jetzt in dieser Phase, würde ich das als Erfolg werten. Es dauert ja auch ein bisschen, bis man manche Leute wieder für Sport-Live-Ereignisse begeistert. Andere machen sich vielleicht auch wirklich noch Sorgen, jetzt in eine Halle zu gehen. Das muss man ja alles respektieren. Und ich glaube, 1500 wäre ein guter Anfang und alles, was darüber hinaus liegt, fände ich überraschend, aber eben auch sehr, sehr positiv. Aber es wären definitiv mehr als die 703 von Lübecke.
Also wer noch nichts vorhat, Tickets sichern, geht noch auf bhc06.de für das Spiel am Sonntag gegen Hamburg. Das war die Löwenzeit für heute. Wir wünschen ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt:
Der Kampf auf der Platte sorgt idealerweise für Spaß.
Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil's um mehr als Geld geht. Sparkasse.